Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, der Podcast zum Thema Digitalisierung, Startups, Hightech und allem, was dazugehört. Heute mit besonderen Gästen von der Firma Nomu, und zwar Jan und Rebecca und natürlich mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef, ganz in der Nähe von Köln. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen an dich, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland. Freut mich, hier heute mit dir zu sein und mit Rebecca und Jan.
Ja, Rebecca und Jan, vielleicht wollt ihr kurz was zu euch sagen. Wir gehen gleich nochmal auf Nomu als Start-up im Bereich Lebensmittel nochmal genauer ein und auf eure Story. Erzählt mal, wie seid ihr denn drauf heute Morgen? Wer seid ihr und wie sind wir hier zusammengekommen?
Rebecca, möchtest du anfangen?
Ja. Man muss den Start machen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wie sind wir drauf? Also ich für meinen Teil bin zumindest sehr gut ausgeschlafen und freue mich auf den spannenden Talk heute. Kurz zu mir, also ich bin 24, bin die Co-Founderin, wie ich das immer sehr, sehr gerne verweibliche, von Nomu zusammen mit dem Jan. Und das machen wir jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren.
Wow.
Lange ja, Zeit. In der Tat. Auch guten Morgen von mir. Ich bin der Jan, 25 Jahre alt. Mir geht's heute wunderbar. Ich habe eben im Vorgang dem Karl-Heinz und dem Roland schon kurz gesagt, dass bei mir gerade ein bisschen Ruhe einkehrt und ich dafür sehr, sehr dankbar bin. Werden wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie Corona eigentlich auch irgendwie beschleunigt, obwohl irgendwie das Leben ja einfältiger geworden ist.
Genau. Ganz genau. Dann gehen wir mal zu unserer Einstiegsrubrik, die wir traditionell jetzt schon seit weit über 25 Folgen haben. Karl-Heinz, wie immer fangen wir mit dir an. Die Schlagzeile des Tages oder was beschäftigt dich am heute Morgen am dringendsten?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, wenn man die Weltnachrichten ansieht, dann geht es ja immer wieder um die 2, 3 Dinge. Was mir heute besonders aufgefallen ist, endlich scheint Frieden. Gestern haben offiziell die Wahlmänner in Amerika Joe Biden zum Präsident elected und damit zum neuen Präsidenten gewählt, weil bisher hat ja nur das Volk die Wahlmänner gewählt und gestern haben die abgestimmt und das Ergebnis wird dann am 6. Januar vorgestellt und es ist Joe Biden. Welche Überraschung. Mr. Trump und der Trumpismus ist damit aber noch nicht dabei vorbei. Also er hat ja immer noch bestreitet er, dass er quasi aus dem Amt gewählt wurde. Er spricht immer noch von Betrug. Aber der hat ja ein ganz cleveres Geschäftsmodell aufgebaut, weil wenn man sich das mal genau betrachtet, der hat inzwischen sage und schreibe mehr als 200 Millionen Dollar an Spendengeldern eingesammelt. Man könnte sagen, das ist auch sein neues Geschäftsmodell. Und er droht ja damit tatsächlich, dass er dann in 4 Jahren wieder kandidieren will. Also naja, lassen wir mal schauen, was da passiert. Aber ich fand es bemerkenswert, Alec Baldwin, der Schauspieler, der hat gestern sehr nachdenklich gesagt, dass Trump vor 4 Jahren gewählt wurde, ist irgendwie okay, die kannten ihn ja noch nicht. Aber dass jetzt immer noch 71 Millionen Menschen ihn gewählt haben und ihm auch noch 200 Millionen an Spendengeldern zukommen lassen, das irritiert ihn doch schon sehr, denn man kannte ihn ja jetzt. Ne? Man wusste ja, was er für ein Lügner Mensch ist, also charakterlich. Also insofern, das ist natürlich vorbei. Der Trumpismus ist damit aber noch nicht vorbei. Gestern haben sich in Deutschland die 3 Spitzenkandidaten der CDU vorgestellt. Man hat sich ja darauf geeinigt, einen digitalen Parteitag zu machen, also rein virtuell, keine physisches Zusammenkommen. Und so eine Schlagzeile, die mir da einfiel, war Reformer, Versöhner oder doch Merz. Das stand auf NTV und fand ich ganz bemerkenswert. Und Merz ist mit Sicherheit ein Trumpist, wenn man es so will. Ne? Da auf der einen Seite der Röttgen, auf der anderen Seite Laschet und dann Merz. Und ich sage ja immer, Opportunismus ist der größte Feind der Demokratie. Also weil man denkt, weil es gut für mich ist, deshalb wähle ich den, auch wenn ich ihn sonst nicht mag. Das ist in den USA so passiert, auch in vielen anderen Staaten passiert das. Und ich hoffe, dass das in Deutschland nicht passieren wird, weil eins ist vollkommen klar, man muss nicht unbedingt der Sympathischste der Republik sein, aber ganz offen unter uns, Herr Merz finde ich schon ziemlich bedenklich in vielerlei Ansicht. Naja, da hoffen wir mal, dass die CDU da nochmal die Kurve kriegt.
Ja, das wird auf jeden Fall noch ein spannender Januar. Aber interessant zu sehen, dass wirklich Röttgen da eine gute Figur macht momentan, finde ich. Aber ja, ist noch lange nicht entschieden. Rebecca, wie sieht's bei dir aus? Ich finde es ja super, dass wir wieder eine Frau auch mal wieder bei uns im Podcast haben. Und auch eine ganz andere Generation, dass wir hier nicht nur von, sagen wir mal, Themen von alten weißen Männern quasi sprechen. Gib mir mal Hoffnung, was beschäftigt denn jemanden in deiner Generation, in deinem Alter? Heute.
Tatsächlich habe ich eine coole News heute Morgen gefunden, und zwar auf Instagram von Lea Sophie Kramer, die ja auch eine absolute Vorbildgründerin für mich ist. Und zwar gibt es aktuell noch bis zum 17.12. eine Abstimmung für einen Klimabürgerinnenrat, also dass wir in 2021 einen Rat bekommen sollen, wo wirklich Bürger drin sind, die dann im Abgeordnetenhaus echte Vorstellungen, Empfehlungen geben, was man besser machen kann. Und das ist jetzt eher so eine Art Votum, aber ich habe da auch direkt meine Unterschrift reingegeben und bin ganz gespannt, ob da nächstes Jahr auch was zustande kommt.
Mhm. Rebecca, darf ich da vielleicht mal fragen? Also wir haben ja eine parlamentarische Demokratie. Das heißt, wir wählen Leute, die dann im Parlament sitzen, die eine gewisse Kompetenz haben sollen und die uns entsprechend vertreten sollen. Ich sag ganz offen, ich bin nicht für diese Bürgerratsgeschichte. Warum? Weil das soll ja so ausgewählt werden, quasi zufallsmäßig, zumindest so wie ich es bisher verstanden habe. Oh. Und ich frage mich immer, ob wir nicht den Wählerführerschein mal einführen sollten. Ja, fürs Autofahren braucht man Führerschein, beim Wählen braucht man das heute nicht. Und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob alle Wähler wirklich in der Lage sind zu beurteilen, was da passiert. Und ich würde niemals sagen, der darf nicht wählen, aber ich würde sagen, sollten wir nicht eine gewisse Grundausbildung machen, dass er wählen darf. Und bevor man dann Leute rendemäßig in solche, ich sag mal, Gremien wählt, die wohl möglich, entschuldige das, gar keine Kompetenz haben, wäre ich da ehrlich gesagt eher ein bisschen vorsichtig, bevor wir das Parlament an der Stelle entmachten, aber zumindest bevor ihm dann Ratschläge erteilt werden.
Das ist eine super, super spannende, also ein sehr, sehr spannender Gedanken, weil klar hat man so das Gefühl, ne, wenn man auch vor allem in seiner, ich sag mal, eher gebildeten Umgebung ist, dass vielleicht nicht alle wählen sollten, weil nicht jeder irgendwie Ahnung hat. Aber auf der anderen Seite steht ja auch, dass wir doch irgendwo alle gleichberechtigt sind als Menschen und unsere Meinung abgeben dürfen. Gleichwohl, das ist jetzt schon fast philosophisch, weil ist die eine Meinung besser als die andere Meinung? Wer sagt denn, dass der eine intelligenter ist als der andere, auch wenn man das eigentlich so beurteilen könnte? Aber ja, der Sinn der Demokratie ist ja, dass quasi alle ihre Meinung und ihre Stimme einbringen können. Was mir halt nur wichtig ist, ist, dass einfach mehr jetzt gemacht wird und mehr Fokus auf das Klima kommt. Und deswegen finde ich sowas gut, weil ich glaube halt, dass wenn viele auf verschiedenen Punkten und Ecken was tun, dass wir dann im Ganzen vorankommen. Aber es braucht diese großen Durchschlagskräfte, ohne Frage.
Ja, ja. Aus dem Grund seid ihr übrigens ja auch heute hier im Podcast, weil uns hat ja gefallen, was Nomu, übrigens Nomu für alle Hörer steht für keine Kuh, ja. Das heißt, ihr habt
okay, jetzt komplett, haben wir das Rätsel schon gelöst.
Komplett laktosefreies Eis entwickelt und ich bin einer eurer größten Fans. Ich habe euch mal ein Foto aus meinem Kühlschrank, da ist immer ein bisschen Nomu, weil es sehr bekömmlich, sehr, sehr lecker ist. und auch noch weniger Kalorien, also weniger Zucker hat. Dazu kommt, dass ihr komplett darauf achtet, dass das CO2-neutral ist. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen was zu der Idee, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, in so einen Markt wie Eisherstellung zu gehen? Das ist ja irre.
Absolut, aber jetzt lass doch den Jan noch mal kurz erzählen, was ihn heute noch so berührt. Ich glaube, dann können wir sehr gerne und sehr tief in dieses Thema No Mu, keine Kuh
einsteigen. Ich hake das sehr gerne gleich bei dem Thema ein. Ja, was hat mich heute berührt? Inzwischen konsumiere ich irgendwie größtenteils meine Nachrichten über Instagram. Also ich habe mir meinen Feed so zusammengebaut, dass da eigentlich nur noch Nachrichten auftauchen. Und das finde ich ganz praktisch. Was ich heute gelesen habe und was mich echt irgendwie beschäftigt hat gedanklich, ist nochmal die News, dass Deutschland jetzt für Beirut 10 Millionen Euro spendet für diese Bombenkatastrophe, die sich ereignet hat dieses Jahr. Und meine persönliche Wahrnehmung war 10 Millionen, das ist jetzt nicht so viel, wenn man überlegt, was da für Sachschäden entstanden sind. Bin dann mal in die Kommentare gegangen, um zu schauen, wie ist denn da die allgemeine Auffassung? Und da gab es eine regelrechte Empörungswelle der Leute darüber, dass Deutschland jetzt an anderer Stelle mit einer für mich zumindest relativ überschaubaren Summe hilft und Solidarität zeigt, wenn doch hier gleich die Wirtschaft irgendwie wohl abschmieren würde. Und ja, es hat mich so ein bisschen gedanklich gemacht, weil ich finde, man muss die Dinge immer in Verhältnisse setzen. Wir geben Milliardenhilfen hier für unser Land völlig berechtigt aus. Und dann eine vergleichsweise geringe Summe auch an anderer Stelle zu spenden in Länder, denen es nicht so gut geht wie uns, vor allem auch in der Krise, finde ich eigentlich das richtige Zeichen und fand es sehr schade, dass es da so auseinandergenommen wurde.
Jetzt mache ich mir langsam Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast gerade eben gesagt, du konsumierst alle deine News aus Instagram und hast deinen Feed so optimiert. Verrätst du uns noch über die Quellen, das ist jetzt ein anderes Thema, können wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber bei mir hat es eben ganz kurz gezuckt zum Thema Newsblasen und so weiter und so fort. Welche Quellen hast du da abonniert? Wenn wir kurz, also da können wir, wie gesagt, später nochmal tiefer drauf eingehen, aber wer gilt denn für dich auf Instagram als eine vertrauenswürdige?
Ach, das sind eigentlich auch nur die klassischen, also die Tagesschau, das ist der Großteil. Und ich mag die Süddeutsche sehr gerne. Und die Zeit, das sind die drei, die ich so von den klassischen lese und dann noch ein bisschen spezifischer. Also ich folge zum Beispiel hier deutsche Startups und Gründerszene, ne? Natürlich, weil wir aus der Szene kommen, aber das sind jetzt keine dubiosen Drittseiten, sondern es sind eigentlich nur, im Endeffekt sind es doch die großen Medien, die wir so haben, aber in einem anderen Kanal,
das ist ja auch genau zugeschnitten
auf uns, ne?
Ja.
Und das funktioniert auch
gut. Ja, verstehe. Super, da hätten wir das geklärt. Na, dann kommen wir mal auf No Mu. Genau, also Karin, du hattest ja eben schon angefangen. Erzählt doch mal bitte eure Story, wenn ihr sagt, ihr seid ja noch so jung, ihr macht das quasi schon seit 19 oder seitdem ihr 20 seid. Wie kommt man denn auf so eine Idee, quasi direkt aus der Schule raus, so ein dickes Brett zu bohren? Denn die Lebensmittelindustrie, die ist ja auch nicht so einfach zu knacken. Erzählt doch mal wie eure Story.
Ja, sehr gerne. Also vorneweg, also es war von Anfang an nicht unbedingt der Plan, das Ding zu drehen, was wir jetzt drehen. Ich komm da mal drauf, wie es irgendwie zu dem Ganzen kam, weil das hat sich auch einfach entwickelt, ne? Es fing alles damit an, dass ich an einem Abend während meiner Uni-Zeit, das war irgendwie im Frühjahr, kam ich aus der Uni, war erschöpft und wollte noch ein bisschen entspannen. Hab dann Netflix angemacht und habe mich spontan dazu entschieden, einfach mal eine Doku zu schauen und nicht die nächstbeliebige Serie. Und bin da ganz zufällig auf die Doku Cowspiracy gekommen. Das steht auf Deutsch für Kuhverschwörung und habe das einfach mal ganz unbefangen mir angeschaut. Die Doku handelte davon, welche massiven Auswirkungen der Konsum, unser Konsum tierischer Produkte auf unser Klima hat und auf unsere gesamte Umwelt und die Ökosysteme. Und mich hat die Doku so geflasht, weil ich auch in dem Moment einfach sehr offen dafür war, dass ich sofort angefangen habe, mich selber zu hinterfragen, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel tierische Produkte konsumiert habe und vor allem durch meinen Studentenstatus sicherlich auch nicht immer die hochwertigsten, einfach weil das Geld nicht da war. Ja. Und ja, war aber völlig vom Sockel gehauen und habe gesagt, ich muss sofort was ändern. Und habe dann quasi sofort entschieden, vegan zu werden, um meinen persönlichen Einflusskreis dahingehend erstmal zu optimieren. Hab aber auch gemerkt, du willst mehr machen. Ne? Nur dein persönlicher Einflusskreis ist dir zu wenig. Du hast ja auch noch einen beruflichen Einflusskreis und vielleicht kannst du hier noch was machen. Und bei dieser Veganumstellung ist mir aufgefallen, wie schwierig das eigentlich ist, wenn man sein ganzes Leben lang mehrfach am Tag tierische Produkte konsumiert hat. Es muss ja nicht immer das Stück Fleisch sein, sondern es ist ja auch häufig versteckt, dann der Kaffee in der Milch oder das Frühstücksei oder was auch immer. Und diese Umgewöhnung fiel mir extrem schwer, obwohl ich so überzeugt davon war, dass es ökologisch einfach absolut unabdingbar ist. Vor allem für uns als junge Generation, aber eigentlich auch für alle Generationen. Es geht darum, ja, einen positiven Beitrag für die Zukunft zu leisten. Und das ist auf jeden Fall etwas sehr Sinnstiftendes, finde ich. Hab mir aber gedacht, okay, wenn es dir so schwer fällt, dann haben wir echt ein Problem als Gesellschaft, weil es wird sicherlich nicht alle Menschen werden in der Zukunft so überzeugt von dem Thema sein und die müssen auch eingefangen werden. Also war die Idee, Lebensmittel oder ein Lebensmittel herzustellen, das quasi diese positiven Aspekte einer pflanzlichen Rezeptur, es ist ja nicht nur das Klima, sondern auch die Tierethik und auch die persönliche Gesundheit, das aufzugreifen, aber in einem Produkt, was quasi nicht so typisch öko angehaucht ist, wie man das irgendwie aus den Bioläden kennt, sondern in cool, in lifestyleig und vor allem in lecker. Damit es quasi eine Win-Win-Situation ist für den Mensch, der einfach ein leckeres Produkt hat, was ihm persönlich auch noch gut bekommt, genau wie der Karl-Heinz das gesagt hat, was aber gleichzeitig auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Ernährung ja, hinzufügt. Und dass es nachher Eis geworden ist, war eigentlich reiner Zufall, beziehungsweise eine betriebswirtschaftliche Überlegung. Ich bin einfach in den Supermarkt gegangen und habe mir überlegt, okay, welche Produkte machen das ganz gut und wo es noch Bedarf? Und da bin ich einfach im Eisregal hängen geblieben, habe gesehen, hey, da gibt's noch nicht viel. Also das eine vegane Eis, was es zu dem Zeitpunkt gab, war alles andere als lecker, hat also genau nicht das erfüllt, was die Idee war. Und ja, nach eigenen Versuchen in der WG-Küche habe ich recht schnell gemerkt, dass das was werden kann und vor allem, dass es unglaublich viel Spaß macht, da in die eigene Produktentwicklung zu gehen, obwohl man eigentlich mit Eis bis dahin nichts am Hut hatte, außer dass man es sehr gerne gegessen hat. Und ja, für die Idee konnte ich dann auch Rebecca begeistern, die dann recht zügig mit an Bord war und ja, dann ging es gemeinsam weiter.
Also einfach machen,
das
einfach
kann,
angefangen, genau. Sehr gut.
Da hätte ich eine Frage auch an die Rebecca. Was war denn für euch der größere Treiber? War es eher das Thema Tierethik, Massentierhaltung oder war es eher die Idee der Gesundheit? Oder war es vielleicht doch auch die Kombi in irgendeiner Form? Was sagst du dazu?
Du meinst der Treiber zum Thema Gründen?
Genau. Warum ihr das gemacht habt und dann so auf das Thema gegangen seid.
Also bei mir persönlich war es tatsächlich das Gründen selbst. Ich hatte einen ersten Werkstättenjob. Das war auch ein Startup und das ist so unglaublich schnell gewachsen, dass wir in einem halben Jahr schon irgendwie doppelt so viele Mitarbeiter waren und der Spirit war unglaublich cool. Das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, ich will das auch. Ich will irgendwie ein Team haben, ein eigenes Büro, mit einem coolen Team was erreichen, was über einen hinausgeht, was Großes bewegen, so dieses klassische Weltführerschaft erlangen. Und erst durch den Jan bin ich eigentlich auf diese Themen gekommen. Ich wusste klassischerweise Nachhaltigkeit, okay, grünen Strom nutzen, weniger Auto fahren, viel Fahrrad, öffentliche. Aber ich hatte damals noch gar keine Ahnung, was eigentlich die Viehzucht und die Agrarwirtschaften für eine Auswirkung auf das Klima hat. Und ich musste deswegen auch die Cowspiracy-Dokumentation sehen, um mich überhaupt dafür zu sensibilisieren. Aber es war eher der Wille zu gründen, der für mich der Treiber war.
Okay. Jan, wie war es bei dir? Du hast gesagt, also es war natürlich irgendwie, das Eis hat dir nicht geschmeckt, was es gab, als du dich entschieden hast, vegan zu werden. Würdest du sagen, es war ein stärkerer Treiber von der Tierseite oder von der
Du, also der Haupttreiber, wie ich es ja eben erklärt habe, war das Ökologische. Also ganz einfach die Vorstellung, kann ich ganz konkret machen, dass ich irgendwann mal alt bin und mein Enkel mich fragt oder meine Enkelin, Opa, warum habt ihr eigentlich damals nicht mehr gemacht, obwohl ihr es wusstet? Und das fand ich so schaurig, dass ich dann sagen muss, ja, weil wir irgendwie zu faul waren oder weil wir gerne an unseren Gewohnheiten festgehalten haben, dass ich gesagt habe, nee, hier muss was geändert werden, allen voran auf ökologischer Ebene. Man muss aber sagen, dass die anderen beiden Aspekte einer pflanzlichen Ernährung oder pflanzlichen Lebensmittel, nämlich genau dieses Tierethik-Thema und das Gesundheitsthema, dann Stück für Stück immer mehr drauf eingespielt haben und eigentlich nur noch den Willen und die Entschlossenheit vergrößert haben, dieses Ding jetzt irgendwie voranzubringen und diese Idee voranzubringen. Ne?
Ja. Also vielleicht hier auch noch mal ein paar Fakten, dass die Zuhörer das auch mal hören. Es gibt eine Studie von The Global Burden Disease Study, die ist letztes Jahr herausgekommen. Nur 4% der Weltbevölkerung sagen, dass sie keine Gesundheitsprobleme haben. 33%, also mehr als fast 3 Milliarden Menschen, haben mehr als 5 Gesundheitssysteme. Und gleichzeitig ist der Verlust an gesunden Lebensjahren, wir werden zwar immer älter, aber wir werden dummerweise nicht gesünder, also 50%, also 21% auf 31% gestiegen. Das heißt, die Leute werden tatsächlich ungesünder und, um beim Thema Zucker zu bleiben, die Anzahl der an Diabetes erkrankten Menschen ist im Jahr um 43% gestiegen, also während des Studienzeitraums. Ne? Also insofern kann man sich natürlich fragen, wie kann es sein, dass wir immer älter werden, aber nicht wirklich gesünder. Und da tut ihr halt auch was, weil ihr habt auch deutlich den Zucker reduziert in euren Produkten. Vielleicht erzählst du da mal
also,
was.
Also das war mit der Zuckerreduktion eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung aus dem ganzen Gedanken. Also wir haben ja dieses Produkt erstmal entwickelt und haben gesagt, hey, wenn es nicht schmeckt, lassen wir es. Es muss schmecken. So, und das haben wir recht schnell hinbekommen, dieses pflanzliche, damit die Nachhaltigkeit zumindest zu einem gewissen Aspekt abgedeckt und den Geschmack. Und dann gehst du natürlich als Gründer hin und überlegst, okay, wie kannst du dein Produkt besser machen? Also das, was wir da vor 4-5 Jahren hatten, wo wir gesagt haben, das muss immer besser werden, das ist auch heute noch so. Also wir fragen uns täglich heute noch, wie können wir das Produkt besser machen? Und da lag es dann einfach nahe zu sagen, hey, wir haben ja jetzt hier nicht nur das ökologische Thema, was wir auch schon ganz gut bespielen, sondern es gibt auch dieses Gesundheitsthema. Das Tierthema war komplett damit erledigt, weil sobald du es pflanzlich machst, stellt sich dieses Thema gar nicht mehr. Ne? Und da haben wir einfach gesagt, es macht doch Sinn, wenn wir hier ein veganes Nahrungsmittel machen, wenn wir das gleichzeitig nicht nur lecker und nachhaltig machen, sondern auch besser. Und da ist, glaube ich, das allergrößte Thema bei uns, dass wir immer gesagt haben, wir versuchen das auf natürliche Art und Weise. Also wir sind nicht dieses Ben & Jerry's Funky Monkey Style, wo es letztendlich nicht darauf ankommt, welche Sorte man isst oder was die Bestandteile sind, sondern Hauptsache, dass es irgendwie fettig und lecker und ja, hardcore irgendwie ist. Ne? Und wir haben gesagt, wir verfolgen diesen puristischen Ansatz. Ja. Ne? Wenige Zutaten und von dem, was irgendwie, sage ich mal, ungesund ist, nur so viel wie notwendig, um einen guten Geschmack und eine gute Konsistenz zu erzeugen. Und so sind wir auch bei unserem Zuckeranteil gelandet. Es ist jetzt kein Eis, was irgendwie versucht, auf Biegen und Brechen ohne Zucker auszukommen, weil dann könnten wir den Geschmack nicht mehr so abbilden, sondern es sagt nur das Nötigste. Wir tun einfach nicht mehr rein, als unbedingt rein muss.
Und von der Idee her, wenn ihr kurz mal erläutern könnt, ihr habt dann also die Idee gehabt, ihr habt dann so das Produkt mal so langsam, kann man sich das so vorstellen, quasi in der ersten Küche mal so erste Prototypen gemacht. Aber wie schafft man das Ganze denn, sagen wir, zu skalieren und zu finanzieren und eben entsprechend auch in ja weit über 700 Supermärkte zu bekommen? Das ist ja doch schon ein Riesenweg.
Erzähl mal.
Ja, gerne. Also der Jan hat ja die ersten Prototypen tatsächlich noch in der eigenen WG-Küche angerührt. Das waren so in ganz klassischen Tupperdosen und dann mal den WG-Mitbewohnern gegeben. Und die haben das aufgegessen, was ja schon mal ein gutes Zeichen war. Und kurze Zeit später wurde dann auch schon die Eismaschine gekauft und ja, die ersten Versuche gestartet. Und ich bin dann, ich glaube, so 4 Monate später da auch dazugestoßen. Und von da an haben wir eigentlich ja immer nachts in einer Gastroküche produziert und tagsüber an Kölner Cafés und Restaurants ausgeliefert und erstmal nichts anderes gemacht als Klinken putzen. Viel Feedback eingeholt von den Konsumenten. Ja, ja. So ist es auch das Zuckerthema. Wir wussten ja vorher gar nicht, dass das irgendwie ein Thema ist bei den Konsumenten, aber wir haben den Konsumenten zugehört und gemerkt, dass das irgendwie, dass es sie beschäftigt. Und so haben wir eigentlich die 3 Semester des Studiums Eis produziert, nachts, tagsüber studiert, Kunden geholt, einen Werkstudentenjob haben wir auch noch gehabt. Und wir wussten immer nicht so richtig ganz, was machen wir jetzt mit dem Eis. Also uns war immer klar, daraus wird was richtig Großes. Allein das Gefühl war schon cool, ne? Wir waren mitten in der Kölner Innenstadt, in so einem Hinterhof, nachts in dieser Küche. Unser Lager war im Keller. Also es war wirklich dieses typische Garagenflair. Wir wussten, wir machen das groß. Nur zu dem Zeitpunkt konnten wir das Eis halt nicht nach Bonn, nicht nach Düsseldorf bringen. Die erste Idee war aber tatsächlich, wir machen ein Franchise-Konzept für Eisdielen und lösen diese alte, klassische italienische Eisdiele ab. Viele Investoren haben aber gesagt, ein bisschen riskant, weil es könnte auch sein, dass hier in einer Eisdiele dann stecken bleibt. Ein sehr hohes Investitionsrisiko, gerade zu Beginn. Wie wäre es denn, wenn ihr damit in den Supermarkt geht? Und das Investoren-Feedback hat uns ein bisschen auf den Supermarkt gestoßen. Wir sind dann nach dem Studium in 2018 im Februar zur Volksbank gegangen. Die haben uns einen KfW-Gründerkredit gegeben. Und mit diesem Kredit konnten wir halt eben unsere erste Charge produzieren. Das heißt, in den ersten Monaten der Gründung, der Vollzeitgründung, musste man eigentlich ein paar Dinge zusammensetzen. Das heißt, einen Produzenten finden, einen Logistiker, jemanden, der das Design macht, die Finanzierung und auch erste Supermarktkunden. Und das war damals auch hier der Rewe Ramati, das war unser erster Kunde, dem wir das Eis vorgestellt haben, auch noch selbst produziert. Und er sagte, ja, ich gebe euch alle meine 11 Märkte, was natürlich super, super cool war. Und das hat uns auch so gepusht, dann weiterzumachen und bei allen anderen inhabergeführten Rewe- und Edeka-Märkten anzurufen. Ja, und das war 2018, dann kamen wir Mitte Juni 2018 das erste Mal in den Supermarkt rein, haben dann an den Wochenenden Events gemacht, gesampelt, verköstigt, akquiriert. Und dann setzten die großen Listungen ein in 2019 von Alnatura, Metro, Globus. Und in 2020 haben wir jetzt so weit skaliert, dass wir jetzt etwa bei 1500 Supermärkten deutschlandweit sind.
Wow. Übrigens an der Stelle, weil ihr sagt das noch gar nicht so deutlich, wir Deutschen essen ja deutlich zu viel Zucker. Diese Zuckerampel hat's ja, also gibt's bisher immer nur bedingt. Das wurde bisher von Frau Glöckner immer irgendwie abgewiesen und von der Lebensmittelindustrie sowieso. Aber nur, dass das mal deutlich ist, wenn wir unseren Zuckerkonsum im Schnitt um 30% senken würden pro Tag, also auf etwa, man sagt, 6 Teelöffel, 25 Gramm roundabout, dann würden wir die Nachhaltigkeit, die Gesundheit deutlich verbessern, ja. Und das ist gar nicht so schwer, weil ihr habt das mit eurem Eis ja tatsächlich vorgemacht, ne? Ich glaube, ihr habt sogar ein bisschen mehr als 25% erreicht.
Genau, absolut. Und es ist ja auch nicht nur das Zuckerthema, sondern es geht ja auch darum, welche Fette wir auch zu uns nehmen, ne? Da wird ja auch ganz, ganz viel falsch gemacht und man spricht ja immer von den gesättigten und den ungesättigten Fettsäuren. Und hier sind wir auch beim Thema tierische Produkte in der Lage, wo wir sagen, wenn wir viel davon konsumieren, von tierischen Produkten, dann konsumieren wir auch überwiegend gesättigte Fettsäuren. Und die sind halt einfach wesentlich ungesünder als die ungesättigten Fettsäuren. Und das ist auch natürlich ein schöner Beieffekt bei pflanzlichen Lebensmitteln, dass sie auch aus der Sparte auch schon einfach besser sind.
Ja. In dem Zusammenhang auch nochmal für die Zuhörer, dieses neue Buch Stillstand als Beschleuniger, da habe ich ja ein Kapitel drin, Essen wir uns dumm. Da geht es einfach genau um diese Fette, gesättigte, ungesättigte Omega-3-Fette oder Transfette, die bösen, von denen gerade der Jan auch sprach. Und was man da einfach wissen muss, das ist auch ein wichtiger Aufbaustoff für unser Gehirn. Unser Gehirn besteht nämlich genau aus diesen guten, den Omega-3-Fetten. Und wenn das nicht richtig versorgt wird mit diesen Omega-3-Fetten, dann kann das zu massiven psychischen Problemen führen. Und insofern ist Ernährung ganz wichtig, auch für unsere Psyche, unsere nicht nur unsere Physis, ob wir Muskeln haben und so weiter, sondern vor allen Dingen, wie wir uns geistig fit fühlen. Und da spielt das eine ganz wichtige Rolle. Aber lasst uns vielleicht noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, Jan. Weil du sprichst ja auch von der Nachhaltigkeit. Du hast von deinem Enkel gesprochen. Jetzt gebe ich offen zu, beim Enkel hätte ich bei dir noch nicht sofort dran gedacht mit 25 Jahren. Aber ich finde das sehr schön, dass du dir da Gedanken machst. Und Rebecca, ich bin ja vollkommen bei dir, wenn du sagst, wir müssen einfach viel mehr tun. Wir müssen einfach aufhören, so weiterzumachen. Und ich glaube ja, dass Corona uns da sogar letztendlich helfen wird. Bei allem Elend und der Verunsicherung, die passiert im Moment, das sollten wir auf keinen Fall verniedlichen. Viele Menschen haben Existenzängste, die wissen nicht, wie sie gerade ausgucken sollen, Miete zahlen und so weiter. Es ist echt schwierig, sollte man nicht verniedlichen. Aber ich glaube, es war auch ein Weiter so wie bisher war gar nicht mehr möglich, sondern wir mussten scheinbar wie das Kind auf die heiße Herdplatte fassen. Und Corona hat uns dabei, Entschuldigung, auch scheinbar ein bisschen geholfen, dass das so ist. Hat das bei euch auch noch irgendwie Auswirkungen gehabt? Habt ihr das gespürt?
Du meinst die Corona-Situation auf das Unternehmen? Ja, also es war im März, also wir wussten nicht, was jetzt mit uns geschieht im März, so gesprochen, weil wir hatten bis dato immer auch sehr viele Events an den Wochenenden, wo wir Kugeln ausgegeben haben. Mhm. Wir hatten auch einen Teil in der Gastro und für uns ist halt super wichtig gewesen, gerade im März in der Frühjahrssaison neue Supermärkte zu akquirieren, weil da startet die Eissaison und dann ist es die Chance, neue Märkte reinzukommen. Das ging für uns eigentlich immer nur per Besuch, wo wir dann in Live verkostet haben oder wir haben das Eis auch mal zugeschickt. Aber es hatte auch immer diese persönliche Beziehung. Und wir hatten auch gerade frische Außendienste eingestellt und dann hieß es ja auch von Rewe Edeka, dass es Besuchsverbote gibt und keiner mehr rein darf. Und dann war für uns erstmal unklar, was tun wir. Aber wir mussten dann lernen, wie Telefonakquise besser geht. Weil es gab ja für uns keine andere Wahl, als jetzt keine Kunden aufzuschalten. Das war ja super, super wichtig für uns, weiter zu wachsen. Und so sind wir letzten Endes zu besseren Telefonverkäufern geworden. Haben auch als Unternehmen gemerkt, dass Homeoffice super flexibel funktioniert und wir uns also dem Team da vertrauen können. Von daher haben wir wirklich die Kurve gekratzt und sind jetzt echt gut durch das Jahr gekommen.
Rebecca, lass mich da mal gerade was fragen, weil du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt aus meiner Sicht. Du hast gesagt, ihr als Gründer habt gelernt, den anderen besser zu vertrauen. Ja? Also ich sag mal, man sagt ja oft den großen Etablierten, die wollten nicht Homeoffice, weil die dachten, arbeiten die dann überhaupt noch und so weiter. Und am Ende habt ihr gelernt, dass das sogar viel besser funktioniert als das, was ihr vorher getan habt. Ihr könnt wahrscheinlich heute viel mehr Kontakte machen. Homeoffice spart auch Kosten. Die Leute müssen nicht in die Stadt fahren. Das ist auch viel nachhaltiger. Also die brauchen weder das Auto noch brauchen sie sonst. Übrigens auch Fahrradfahren ist ja nicht CO2-frei, ne? Weil du musst schon vorher dann ein bisschen Spaghetti und Brot essen, damit du Fahrrad fahren kannst. Die Energie muss ja irgendwo herkommen. Ja? Das muss man ja auch mal sagen. Also wer immer sagt, wenn alle Rad fahren, brauchen wir kein CO2 mehr. Das stimmt auch nicht. Besser wäre, wir bleiben dann ganz zu Hause und brauchen überhaupt nicht hin und her zu kutschieren. Ne? Aber was ist euer Learning denn jetzt? Gibt es da jetzt tatsächlich positive Learnings auch durch Covid-19?
Ja, wir hatten tatsächlich gestern ein Gespräch in unserem neuen, was heißt neuen Büro, aber das wird gerade umgebaut und wir hatten eine Freifläche, so loftartig, und wir bekommen da zwei Räume rein, aber mit Glas gefüllt. Und gestern stand ich da mit dem Jan zusammen und er sagte mir, dass er sich vorstellen würde, das wäre jetzt ein Ort des Treffens und der Begegnung. Sodass wir, gerade wenn wir jetzt weiter wachsen, haben wir gar nicht mehr genug Arbeitsplätze, sodass noch mehr Homeoffice in Zukunft möglich wird und man sich quasi einbucht. Das fand ich eine ganz coole Idee von ihm, Und auch, dass wir vielleicht auf den Freiflächen, die es da gibt, keine festen Arbeitsplätze mehr haben, sondern wirklich so dieses Clean Desk Policy und jeder kommt, wann er möchte und sitzt sich auch hin, wo er möchte. Das war so eine Idee von Jan, die er mir gestern erzählte. Und das macht absolut Sinn, weil wenn wir jetzt weiter wachsen, wir haben irgendwann keine 40 Arbeitsplätze mehr im Büro. Dann ist natürlich Homeoffice eine wunderbare Lösung, um trotzdem noch das Büro zu nutzen.
Ja, und die Kunden, Jan, was sagen eure Kunden? Also jetzt ruft ihr die Rewe-Händler alle an oder wie läuft das jetzt?
Das, also,
ja.
Erzähl du, Rebecca.
Also die Rewe-Supermärkte und die Edeka-Supermärkte, die rufen wir halt jetzt alle immer an. Und wir haben auch gelernt, so tickt der Handel halt, dass wir ein paar Naturalrabatte geben, gerade für den Start, um reinzukommen. Das verringert für den Handel einfach das Risiko, ne, dass das alles nicht funktioniert, weil sie haben auch ein bisschen was umsonst bekommen. Sie müssen im Zweifel auch einen Wettbewerber von uns rausnehmen, weil die Truhe hat nur einen begrenzten Platz. Genau. Jetzt haben wir uns gerade eingegroovt, also über den Sommer, dass die Leute auch wieder rausgefahren sind und die Märkte haben das auch sehr, sehr begrüßt, wieder Menschen zu sehen von der Industrie, weil das gehört einfach zum Handel dazu. Nur jetzt fährt natürlich alles wieder runter, Besuche sind wieder eingefahren und jetzt gerade überhaupt vor Weihnachten, ich weiß noch, ein Rewe-Einkäufer sagte zu mir, dass die total überfordert sind, weil sie wissen gar nicht, wie viel Ware sie jetzt eigentlich ordern müssen für Weihnachten. Früher gab es ja die Gastronomie, die noch was abgefangen hat. Und jetzt ist für alle unklar, wie viel Ware wird wirklich benötigt und es stellt sich vor eine riesen Herausforderung. Aber natürlich, der Handel ist eigentlich der Profiteur von diesen ganzen Dingen.
Klar. Jan, erzähl doch mal was zum Thema Nachhaltigkeit, weil ihr habt ja auch noch was anderes gemacht, neben dem, dass er mit ungesättigten Fettsäuren, laktosefrei, also ohne die Kuh, ohne Massentierhaltung euer Eis produziert und wenig Zucker. Ihr seid auch CO2-neutral. Erklär mal, wie kann man denn Eis CO2-neutral
machen? Wir sind sogar nicht nur CO2-neutral, sondern in dem Sinne CO2-positiv, dass wir mit jedem Becher, den wir verkaufen, mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, als er bei seiner Produktion und bei dem Weg in den Supermarkt zum Kunden emittiert hat. Und ja, das war letztendlich auch eine, ich hatte ja eben erzählt, wie man irgendwie als Gründer auch immer sein eigenes Produkt verbessern möchte. Ne? Man hinterfragt es auch stetig und ist eigentlich mit dem Status quo zufrieden. Und wir hatten das Produkt soweit, dass es pflanzlich war. Es war auch bio. Die Verpackung war plastikfrei. Wir haben trotzdem letztendlich eine Analyse unseres verbleibenden CO2-Fußabdrucks gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt echt an vielen Stellen optimiert, aber die Mangos zum Beispiel, die kommen immer noch aus Indien oder der Kakao aus Peru und das ist prinzipiell natürlich an der Stelle nicht optimal. Die Alternative ist halt, Eis hauptsächlich aus regionalen Zutaten zu sourcen. Da haben wir aber einfach gesehen, hey, wir wollen hier etwas aufziehen, was eine große Masse erreichen kann und dann braucht man auch Sorten, die Masse erreichen, ne? Und das ist halt unter anderem auch mal ein Schokoladeneis. Das wissen wir irgendwie alle, dass das einer der Bestseller in Deutschland ist. Also kamen wir auf die Idee und haben gesagt, okay, wir versuchen hier im Rahmen unserer Möglichkeiten alles zu optimieren. Und die Dinge, die wir nicht optimieren können hinsichtlich des CO2-Fußabdrucks, da kommen wir aber für auf, das kompensieren wir. Und da haben wir uns dann zusammengetan mit einem Institut, mit dem quasi der CO2-Fußabdruck der gesamten Firma berechnet wurde. Das bedeutet, wir haben Angaben gemacht, wie viel Rohstoffe aus welchen Ländern verwenden wir, wie kommen die Rohstoffe zu unseren Produzenten, wie kommt das fertige Eis vom Produzenten zu den Kunden, wie wird das Ganze gekühlt, mit welchen LKWs wird das transportiert, mit welchem Strom wird produziert, ne? Und das, was da übrig blieb, da haben wir gesagt, okay, das möchten wir ums Doppelte kompensieren. Also wir wollen es nicht einfach nur dabei belassen, CO2-neutral zu sein, weil wir sagen, okay, CO2-neutral ist schön und gut, wenn es jeder macht, dann super, aber es macht ja nicht jeder. Also haben wir gesagt, wir müssen mehr machen. Das ist ja letztendlich auch das Ansehen eines jeden Veganers, der irgendwie sagt, also eigentlich müssen wir als Gesellschaft jeden Veganer beklatschen, weil er ermöglicht, dass andere mit einer geringeren Reduktion an tierischen Produkten trotzdem noch nachhaltig sind. Er überreduziert quasi. Und das wollen wir als Unternehmen auch machen. Und deswegen um das Doppelte. Und das machen wir, indem wir ein Regenwaldschutzprojekt im Amazonasgebiet unterstützen. Das bedeutet, wir unterstützen das finanziell. Dadurch wird Regenwald geschützt. Das ist ja ein riesiges Thema aktuell mit dem brasilianischen Spinner da, Präsidenten, der anfängt da den ganzen Bolsonaro. Der anfängt das ganze, den ganzen Regenwald, ja, die grüne Lunge unseres Planeten abzuholzen. Und dadurch wird natürlich CO2 eingespart, indem es halt nicht, indem halt Wald nicht verbrannt wird. Ne? Und durch die Skalierung unseres Unternehmens jetzt sind das inzwischen auch wirklich große Flächen, die wir da schützen. Und das ist echt eine coole Entwicklung.
Also erstmal dazu Gratulation. Ich bin ja selber ein totaler Verfechter. Ich bin aber auch immer der Meinung, man kann auch nicht einfach sagen, Bolsonaro, du bist ein Doofmann sozusagen, weil du den Regenwald abholst. Ich finde schon, dieses Kompensieren eine wichtige Geschichte. Ne? Denn wenn der mehr Geld mit seinem Dschungel verdient als durch Abholzung, und das kann ja durch solche Projekte entstehen, dann wird er auch irgendwann aufhören, den abzuholzen. Dann hat er vielleicht auch den Weltauftrag, diesen Dschungel für uns alle zu erhalten. Ne? Weil es ist ja immer blöd, wenn der eine zahlt und die anderen haben dann nichts davon. Und das könnte man natürlich so verändern. Aber du hast auch noch was anderes gesagt, kein Plastik. Also nur mal zur Info, jeder Mensch isst in der Woche etwa 2000 Mikroplastikteilchen, dieses sogenannte Mikroplastik. Das sind etwa 21 Gramm im Monat. Und wenn du das halt aufs Jahr hochrechnest, kommen wir auf quasi 250 Gramm im Jahr. Und ihr habt dann entschieden, bei euch findet überhaupt kein Plastik. Auch der kleine Löffel, der oben immer im Deckel des Eises ist. Erzähl mal, aus was ist der? Gibt es da echte Alternativen? Und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Also die Idee war wieder aus denselben Überlegungen. Wir haben gesagt, was können wir jetzt am Produkt noch besser machen? Das war tatsächlich eine der ersten Ideen, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir nachhaltig sind, dann verwenden wir auch kein Plastik, sondern versuchen ökologisch abbaubare Verpackungen zu verwenden. Und genau das haben wir auch von Beginn eigentlich, seit Tag 1, also haben wir das gemacht. Und die Plastikthematik war uns einfach bewusst, nicht nur gesundheitlich, das ist ja auch ein Riesenthema mit dem Mikroplastik, sondern auch ökologisch. Also hier bespielen wir wieder beide Themen. Ist auch wieder etwas, was uns zeigt, vieles hängt auch zusammen. Also ökologische Nachhaltigkeit hängt häufig auch mit unserer Gesundheit zusammen, ne? Eine ganz wichtige Verbindung, die, glaube ich, viele Menschen noch gar nicht so richtig für sich visualisiert haben. Und das Besondere an unserer Verpackung ist, wir haben ja diese Pappbecher, bei uns sind die aus FSC-zertifizierten Karton. Die haben aber typischerweise eine Innenbeschichtung aus Plastik, damit quasi das Eis da drin, damit das nicht durchweicht in den Karton. Ja, das ist üblicherweise aus ganz normalem Plastik, die Löffel im Deckel häufig auch. Und diese Beschichtung, die ist schon notwendig, ja, sonst sifft das halt durch. Und wir haben eine Verpackung gefunden, die diese Beschichtung aus Maisstärke herstellt. Das bedeutet, aus Maisstärke wird eine Art Biokunststoff erzeugt, mit dem das Ganze beschichtet wird und dieses Durchsiffen quasi verhindert wird. Das hat halt den tollen Effekt, dass dafür kein weiteres Rohöl aus der Erde geholt werden muss, sondern man macht das quasi größtenteils mit Lebensmittelabfällen. Und das ist schon eine coole Sache. Mhm. Genauso der Löffel, das wissen viele nicht. Unser Löffel, der sieht aus wie Plastik, aber es ist kein Plastik, es ist Maisstärke. Wir stellen aber jetzt auch auf einen Holzlöffel um, weil das immer noch zu viele Leute im ersten Moment verwirrt und das wollen wir nicht.
Also was mir ja gefällt bei eurem Ansatz ist, dass ihr nicht quasi so, also ihr macht's einfach. Also das ist ja und zwar ganzheitlich. Also man sagt ja dieser, sagen wir mal, man hat schon immer, seit 4000 Jahren schimpft man auf die Jugend, ja, das möchte ich jetzt nicht, aber diese gesamte Bewegung rund um Klima, sagt man ja, also ihr geht auf die Straße, geht nicht in die Schule an dem Tag, das ist ja toll, aber ihr macht ja nichts, so nach dem Motto, außer schimpfen über die älteren Generationen wie uns. Ne? die wirklich eine miese CO2-Bilanz zurücklassen werden. Also was mir einerseits wirklich sehr gut gefällt bei euch, dass ihr tatsächlich das ganzheitlich angeht und ihr macht's einfach. Das ist schon sehr beeindruckend. Dann habe ich auch noch einen Punkt, Rebecca, für dich. Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Wir haben ja auch Gründerinnen auch schon gehabt und das Thema, das Thema Frau im Bereich Startup und Frau in der Gesellschaft bzw. in der Wirtschaft. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, macht ihr da, ist es für dich wichtig, quasi auch so mal ein Vorbild zu sein als junge Frau und Mut zu machen für andere Gründerinnen? Oder sagst du, hey, unser Team ist einfach, gibt Männer, gibt Frauen und alle müssen gleich hart anpacken? Wie siehst du deine Rolle? Siehst du das als mit einem bestimmten Aspekt dabei oder ist das nicht so wichtig für dich, das Thema Frau und Gründung?
Also die Frage wird mir sehr oft gestellt, wie das eigentlich für mich war, als Frau zu gründen. Und ich sage dann immer, das war genauso wahrscheinlich wie ein Mann. Also ich habe mich damals überhaupt nicht gefragt, ob ich jetzt eine Frau bin und ob das irgendwie meine Gründungsmotivation beeinflussen könnte. Das Thema gab es für mich gar nicht. Habe aber gemerkt, das ist ein Thema. Habe dann auch die Quoten gesehen, dass es irgendwie nur 14% weibliche Gründerinnen gibt. Und klar möchte ich gerne auch andere Frauen dazu inspirieren, sich zu trauen. Weil was ich schon bemerke ist, dass tendenziell Frauen mehr nachdenken und über Ideen nachdenken. Sie zerdenken teilweise auch und dann ist es zu spät. Ich versuche da einfach zu inspirieren und zu zeigen, fang halt einfach an, mach einfach. Weil damals habe ich mich auch nur eine Frage gestellt, und zwar, also entweder es geht schief, und hast eine Erfahrung gewonnen, hast vielleicht ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, aber es wird dich ja nicht killen nach dem Motto, ne? Ich denke halt immer so, teilweise radikal, weil das hilft mir einfach, Dinge zu tun, weil ich weiß, ne, also ich sterbe davon nicht, von daher kann es ja nicht so schlimm sein.
Ja.
Und dachte mir aber, wenn es gut geht, dann ist doch toll, dann ist es doch wunderbar, dass ich das jetzt gestartet habe.
Also kann man sagen, erstmal machen ist wie wollen, nur viel krasser. Das ist das, was du gerade gesagt hast, sozusagen. Und man muss es einfach anpacken. Ja, das ist das, was Roland ja vorhin auch schon sagte. Also dazu kann man euch beiden wirklich nur sehr gratulieren. Ich finde euren Ansatz toll und ich möchte euch auch beiden nachher noch ein Buch mit Widmung von mir schicken. Ihr dürft dann auswählen, Permanent Error, den Krimi oder lieber das Sachbuch Stillstand als Beschleuniger. Kriegt ihr beide mit Widmung zugeschickt.
Sehr schön, danke.
Cool.
Ne? Ja, was ist wirklich das Machen? Und ich glaube, in Deutschland herrscht halt noch viel mehr Unsicherheit über das Scheitern. Aber im Endeffekt gehört das Scheitern und auch das Verlieren ja dazu. Weil es,
ja, natürlich,
es geht
natürlich.
Nicht nur bergauf auf der Gerade, sondern da kommt absolut eine Achterbahnfahrt auf einen zu.
Ja. Aber das ist die neue Gründerzeit. Genau, und ich sage halt, wir sind jetzt im Übergang von der Industrialisierung der Industriegesellschaft in eine Wissens- und Informationsgesellschaft und da entsteht eine neue Gründerzeit. Das war in den 17., 18. Jahrhundert genauso, da sind die Krupps, die Mannesmänner, die Thyssens und die Bayers entstanden und jetzt wird es eine neue Gründerzeit geben und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen wie ihr, so junge Menschen wie ihr vor allen Dingen, Mut haben, es zu tun und dann einfach anpacken. Also insofern kann ich nur gratulieren, finde ich toll.
Und wenn ihr beide jetzt mal in euch geht, was sind denn so die besten Erfahrungen, was sind die absoluten, also jetzt ohne ins Detail zu gehen, was sind die absoluten Nightmares, die ihr erlebt habt im Rahmen mit eurer Gründung und eures Werdegangs mit
Da gibt es bestimmt echt viel zu erzählen. Ich versuche das mal für mich auf die beste oder das, was mir spontan in den Kopf kommt. Wahrscheinlich kommt mir jetzt nicht alles in den Kopf, aber was auf jeden Fall eine der schönsten Momente war ganz zu Beginn der Moment, als man sein Produkt das erste Mal an einen völlig unabhängigen Kunden verkauft hat und dieser Kunde Begeisterung geäußert hat. Völlige Begeisterung. Das war einfach so überwältigend, dass man gesehen hat, du hast da etwas geschaffen, was Menschen begeistert, Ja, das war überwältigend und auch sehr motivierend weiterzumachen. Ne? Also ich würde sagen, das war eine der schönsten Sachen. Eine der schlechtesten Sachen, ach, da kann man auch viel nennen, ne? Da braucht man nicht drum herum reden. Also es ist ja hier nicht nur, sage ich mal, eine positive Achterbahnfahrt, sondern es geht auch häufig nach unten und man muss mal wirklich auf die Zähne beißen und mal kräftig schlucken. Ich glaube, was mit am unangenehmsten ist, sind Kündigungsgespräche, wenn man einfach realisiert, es passt nicht mehr zwischen irgendwie und es passt einfach nicht mehr untereinander. Und irgendwie wird der Mitarbeiter den Erwartungen nicht gerecht und der Mitarbeiter ist wahrscheinlich auch unzufrieden und hat sich das anders vorgestellt. Und das ist immer recht unangenehm, wobei man auch sagen muss, häufig war es immer unangenehm im Vorhinein, aber im Nachhinein war es immer sehr angenehm, weil es irgendwie auf Beiderseitigkeit beruht hat und beide dann irgendwie erleichtert waren. Das haben wir sehr oft erlebt und das ist eigentlich das Positive, was man da auch noch finden kann.
Ja.
Ja.
Vielleicht noch eins zur Begeisterung. Also ich habe ja selber gesagt, meine Frau, ich selber bin begeisterter Kunde. Ich habe das dann auch erzählt einem Bekannten, dem Andreas Bettermann, selber ein großer Unternehmer, 4.500 Mitarbeiter im wunderschönen Menden. Und dann hat er mit seiner Familie einen Test gemacht und hat blind verkostet Nomo-Eis gegen anderes, ja, herkömmliches, angeblich auch veganes Eis oder veganes Eis. Und der Blindtest ist zu 100% für euch ausgegangen. Ja, also so viel nur dazu. Und deshalb kann ich jeden nur auffordern, wenn ihr schon Eis esst, guckt mal im Tiefkühlregal, guckt nach No Mu, die ohne Kuh, ja, eine super, super Marke. Auch, ich finde den alten Auftritt schon gut, aber da kommt ja auch im nächsten Jahr noch was. Ihr habt da noch was vor, glaube ich. Und ich kann nur sagen, CO2 negativ, also nicht positiv, sondern ihr nehmt mehr CO2 auf, als ihr der Umwelt gebt. Und das finde ich ein super Gedanken. Also deshalb kann man da auch nur. Und übrigens an Lionel Zuck, den Rewe-Chef, kann ich nur sagen, lieber Lionel, das wäre doch mal eine Sache, das muss in jeden von euren Märkten. Also bitte, wenn du es hörst, mach es.
Ja, aber wir lassen die Rebecca lassen wir jetzt natürlich nicht so von der Leine. Also von die wollen wir natürlich auch noch so ein Best Case oder Worst Case oder so mal eine möglichst positive Erfahrung und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ohne natürlich jetzt in mega Details zu gehen, ja. Was so das Auf und Ab des Unternehmerinnen-Daseins ausmacht.
Also der erste wirklich unglaubliche Moment war ähnlich wie bei Jan, Hit in Bad Honnef war unser erster Kunde und das Eis da im Kühlregal zu sehen, jetzt bei Lange, das war einfach extrem. Also das war so ein cooles Gefühl, dieses Produkt also überhaupt in den Händen zu halten und dann aber auch in einem Supermarkt zu sehen, weil vorher wusste ich ja gar nicht, wie kommen Produkte in den Supermarkt, also es war wirklich cool. Ansonsten, also ich kann extrem schlecht mit Absagen umgehen und ich hasse sie auch. Besonders im Vertrieb bekommt man doch, auch wenn das Produkt genial ist, bekommt man einfach viele Absagen und das nervt mich immer. Oder wenn wir irgendeinen Wettbewerb nicht verlieren, bin ich auch genervt, weil ich immer denke, es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis alle verstehen, ne, dass es Zeit für Nomu ist. So, dass auch wenn wir jetzt eine Absage bekommen, weiß ich, dass bei dem einen oder anderen Handelspartner wir in 1-2 Jahren drin sind, weil manche Menschen sind nicht so solche Innovatoren oder ne, die brauchen erstmal eine Zeit, um zu sehen, es funktioniert schon woanders. Aber das sind immer so blöde Momente, wo man einfach immer weiter kämpfen muss. Und gleichzeitig, wenn wir Wettbewerbe gewinnen oder irgendwo toll in der Presse genannt werden oder einen tollen TV-Bericht haben, was auch immer, dann bin ich immer sehr, sehr stolz, natürlich.
Sehr schön. Also man darf nie aufgeben, dieses Thema Resilience, ich glaube, das lernt jeder, der mal gegründet hat, dass man sich natürlich mit Dingen immer wieder beschäftigen muss, die einem vielleicht jetzt gerade nicht so Spaß machen, sei es jetzt Personal, so unangenehme Aspekte beim Thema Personal oder sei es auch buchhalterische, finanzielle Dinge, aber das gehört halt dann alles dazu und ich denke, diese positiven Erfahrungen ist ja der Grund, warum wir das alle auch machen, ist, dass man wirklich, man kreiert was, man hat so sein Baby, man zieht es groß und dann lernt es zu laufen und das ist natürlich immer wieder toll und da darf man auch sehr, sehr stolz sein. Ich glaube, das ist das, was das Unternehmertum ausmacht und weswegen wir das, denke ich, auch alle immer wieder machen und nicht sein lassen können. Genau. Sehr gut. Carlos, hast du noch eine grundsätzliche Frage? Sonst würde ich mal langsam in unsere Schlussrunde
überleiten. Ich denke, wir gehen in die Schlussrunde, gell?
Na, also wir haben quasi zum Schluss immer nochmal so die Tops und Flops der Woche und da gebe ich immer gerne auch dem Karl-Heinz den Vortritt, aber heute würde ich gerne anfangen mit dem Flop der Woche.
Mach das.
Also ich bin ja, ihr habt das schon öfter mal gehört, die hier regelmäßig zuhören, das Thema Corona, Corona-Auswirkungen, Corona-Hilfen und so weiter und so fort und ich finde das ziemlich ein Flop des Monats eigentlich. Da gibt es ja großzügige Hilfen, das Staates, was ja wunderbar ist, aber wenn quasi im Oktober die sogenannten Novemberhilfen angekündigt werden, die Novemberhilfen dann am 25., 26. November beantragt werden können und die Länder dann zum Teil, weil die Software nicht da ist oder funktioniert, die Sachen bis Mitte Januar nicht bearbeitet kriegen, dann ist das schon ein ziemlicher Flop für Menschen, die da zum Teil wirklich denen das Wasser bis zum Hals steht finanziell, sei es jetzt Fitnessstudios oder viele, viele andere Kleingewerbetreibende, Solo-Selbstständige und auch Unternehmer, die da dringend darauf angewiesen ist, dass es aufgrund von solchen Verwaltungssachen, wo wieder die Digitalisierung nicht klappt, daran hängt, dass sich das um Wochen und Monate verzögert. Das halte ich für einen Flop der Woche und leider auch als traurigen Zustandsbericht der Digitalisierung der Verwaltung. Also ich will nicht schimpfen auf die Politik, die machen schon viel richtig und ich finde auch die Förderung gut und die Hilfen gut. Aber naja, die Umsetzung. Mhm. Das war mein Flop der Woche. Karl-Heinz, okay. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, dann lege ich mit dem Flop erstmal los, damit wir noch mit dem Top enden können. Natürlich der Corona-Lockdown. Wir sollten das nicht verniedlichen. Viele Menschen haben tatsächlich Existenzängste, wissen nicht, wie es weitergeht, wie sie die Miete zahlen und so weiter. Und wir sollten jetzt auch mal an Weihnachten denken, das Thema Einsamkeit. Ne? Das, was jetzt entstehen wird, einfach weil die Beschränkungen bei den Besuchen sind schon hoch. Ich muss offen zugeben, ich halte sie dennoch für absolut richtig und auch für notwendig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir sonst das riskieren sollten. Wir selber haben unsere Familie in kleines Schnippes aufgeteilt, damit wir uns immer nur in Kleinstgruppen von 5 Leuten treffen können und nicht, weil wir sind eigentlich immer so 50 Mann, die sich irgendwie treffen. Wow. Das ist halt dieses Jahr ziemlich ausgeschlossen. Ja, wenn du so viele Geschwister und Kinder und Enkelkinder und Neffen und Nichten hast. Und wir wohnen auch noch alle relativ gemeinsam nah beieinander, außer meiner Schwester, die in Kanada lebt. Da hat sich sowieso nicht angeboten. Und die Tochter in New York, die kommt auch erst im Januar. Aber lange Rede, kurzer Sinn, genug des Klagens. Ich denke, ich finde es immer ein bisschen lächerlich, wenn man sagt, das schlimmste Weihnachten seit dem Krieg, weil unter uns gesagt, die Menschen nach dem Krieg, ich weiß, wie das aus den Erzählungen war, die in Köln leben, wo nichts mehr stand, kein Stand, wo man Menschen verloren hatte, fast jeder hatte 1, 2, 3 Verwandte verloren und da finde ich halt immer ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, bisschen weniger shoppen, bisschen weniger Weihnachten, vielleicht ein bisschen mehr Besinnung, kann ja auch mal ganz gut tun. Ne? Und damit möchte ich dann auch schon zum Top der Woche kommen. Also das Buch Permanent Error entwickelt sich ganz gut, es verkauft sich schön und es geht ja auch da um so ein bisschen dieses ganze Thema Umwelt, Mensch und wie wir mit ethischen Grundsätzen da nach vorne gehen. Und Tatsache ist, es gibt die Leute, die bestätigen, ja, sie würden das gerne verfilmen. Und insofern bin ich irgendwie ganz happy und werde wahrscheinlich kurz nach Weihnachten beginnen mit dem Norbert Fander in Drehbuch dazu zu schreiben. Cool. Also insofern spannende Zeiten.
Cool. Ja? Dann bald auf Netflix.
Vielleicht. Genau.
Wer weiß.
Sehr schön.
Ja, ich hoffe auf starke Unterstützung von Leonie, weil die ist ja meine Mitautorin und wir haben das ja gemeinsam geschaffen diesmal.
Sehr schön.
Klasse. Jan, magst du weitermachen?
Wie sieht's bei euch beiden aus?
Top und Flop der Woche. Also ich glaube, bei mir ist das irgendwie beides zugleich. Mein Flop der Woche ist auf jeden Fall Donald Trump, der sich jetzt irgendwie hoffentlich am Ende eingesteht, dass das alles vergebens war und diese ganzen Spendengelder, die er da rangezogen hat. Karl-Heinz, du hast es auch eben erwähnt, dass die einfach nutzlos verpulvert wurden. Das ist wirklich ein absoluter Flop und gleichzeitig ist es jetzt auch das Top, dass das endlich durch ist und ich hoffe, er sieht es jetzt auch ein und lässt es damit gut sein. Ja, das ist mein Top, dass das jetzt durch ist und die Wahlmänner offiziell bestätigt haben, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat.
Das genau.
Der neue Präsident.
Ja. Sehr schön. Leonie, Entschuldigung, Rebecca, dann hast du den Abschluss heute.
Ich mache den Abschluss. Was ist für dich? Ja, tatsächlich Corona und Amerikas Wahl sind eigentlich so die zwei großen Themen, die aktuell in der Politik spielen. Daher kann ich mich erstmal euch nur anschließen. Ansonsten fällt mir tatsächlich kein weiterer Flop ein, weil ich tendenziell ein sehr positiver Mensch bin und es immer schwierig habe mit Negativen. Aber der Top, oder mein Top ist tatsächlich, dass wir jetzt wunderbar das Jahr abschließen als Unternehmen und wirklich komplett im Plan liegen und alles gut gelaufen ist. Wir können uns darauf freuen, tolle neue Leute einzustellen ab Januar und es geht auf jeden Fall positiv weiter und das freut uns absolut, weil das war Anfang des Jahres nicht klar, wie sich die ganze Lage entwickelt.
Ja. Na super, dann bleibt uns nur noch, uns sehr herzlich zu bedanken, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt. Weiterhin auf eurem Weg alles Gute. Ich sehe, dass das wirklich sehr viel Fleiß und sehr viel Herzblut steckt da drin. Euch weiter alles Gute, gute Entwicklung, bleibt ihr alle gesund.
Genau.
Vielen
und
Dank.
Euch allen ein erfolgreiches, gesundes und ein geiles 2021. Jan, Rebecca, macht weiter.
Wir geben unser Bestes. Danke, dass wir hier sein durften.
Das wünschen wir euch auch.
Danke euch.
Prima.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.